Es wird unterhaltsam. So ging es mir zumindest. Denn es war sogar so spannend, dass wir sogar Urlaub vom Dauerthema Corona hatten. Ja, das ist irgendwie in den Hintergrund gerückt. Und im Kampf, da waren zwei Männer, die ihren Wählern versprachen, mit mir wird alles besser. Ja? Und ich habe mir Gedanken gemacht diese Woche, zu welchem Thema ich denn heute reden kann und wie wir halt alle im Moment in so einer Notsituation leben. Und ich mir gedacht habe, bei der Not, die wir allerdings auf diesem ganzen Planeten in der Zwischenzeit haben und der Komplexität der Probleme, die es gibt, da frage ich mich ernsthaft, wer will sich denn heute freiwillig noch als Präsident oder Bundeskanzler vorne hinstellen, das Zepter in die Hand nehmen und sagen, ich führe euch da durch? Ich habe das Gefühl, dass die Not oft schon so groß ist, dass man gar keine richtigen Lösungen mehr finden kann. Und ich stelle immer wieder fest, dass es so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Dass man denkt, es müsste doch mal jemand aufstehen und etwas dagegen tun. Aber niemand steht auf. Auch die klügsten Köpfe des Landes, die haben keine Lösungen. Dann schauen wir in unsere Gemeinden, wir schauen in unsere Familien, wir schauen in unsere Ehen. Und so viel Not und Trauriges. Ich glaube, wenn der Mensch nicht irgendwie so einen Egalschalter hätte, um etwas auszublenden, dann könnten wir gar nicht überleben. Und am Ende des Tages holen mich dann diese Gedanken wieder ein und mir kommt die Frage, wie sollen wir Christen dieser Not in der Welt begegnen? Und ich habe da ganz ehrlich auch keine schlaue Antwort. Aber mein einziger Trost ist, dass die Bibel immer noch aktuell ist und dass die Bibel immer noch Antworten hat. Zumindest hilft es mir, damit ich besser mit diesem Thema umgehen kann. Aber wie gesagt, es macht mich nachdenklich, wieso unsere Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Es gibt Christen, die lehnen sich gern mit diesem Argument zurück. Das ist halt eine gefallene Welt, in der die Sünde regiert. Und geht es euch nicht auch so, dass ihr manchmal gerne so nach tieferen Antworten sucht? Warum das auf der Welt so läuft und wieso Gott so viel Not überhaupt zulässt? Und um das etwas deutlicher zu sehen, müssen wir in die Bibel schauen. Und dort zuerst müssen wir eins wissen. In der Bibel, und da komme ich jetzt mal hier mit meinem Aufschrieb, ihr an den Übertragungsorten, ihr seht es dann wahrscheinlich in der Folie, die da eingeblendet wird, da gibt es zwei Handlungsebenen. Ja? Und das eine ist Gottes obere Ebene. Ja, und zu Gottes obere Ebene, da möchte ich mal Folgendes sagen. Es gibt da eben diese obere und die untere Ebene. Und die obere Ebene ist Gottes Plan mit dieser Welt, den Gott für die Welt sich ausgedacht hat. Die große Vision und das Ziel, das für die er diese Welt sich überlegt hat. Wo alles begonnen hat und wie alles enden wird. Die obere Ebene, die beginnt hier bei 1. Mose 1 und 2 mit der Erschaffung von Himmel und Erde. Und weil Gott seine Sehnsucht nach Gemeinschaft ausdehnt, erschafft er den Menschen, also dich und mich, sofern wir Menschen sind. Ja. Und ab Kapitel 3 kommt der Sündenfall, wir Menschen wählen einen anderen Weg, als erdacht. Und dadurch bekommen wir Menschen eine sündige Natur und trennen uns von der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Der Rest der Bibel ist der Weg und das Verlangen Gottes, Geschichte für Geschichte, um uns Menschen wieder zurückzubekommen. Und keine Geschichte beschreibt es besser als die Kreuzigung Jesu. Und jetzt überspringen wir einige Bücher in der Bibel und wir schlagen Offenbarung 21 und 22 auf am Ende. Und da lesen wir da von der Schöpfung Teil 2. Denn da heißt es, Gott stellt seinen Traum, seine Vision wieder her und schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo er mit uns zusammen ist. Und das ist der große Plan Gottes. Das ist Gottes obere Ebene. Und alles zwischen Genesis und Offenbarung führt dazu, Gottes Plan näher zu kommen. Und das ist die obere Ebene und die ist Gottes Wille und die wird geschehen im Himmel wie auf Erden. Und ich kann euch eins sagen, nichts wird diesen Plan aufhalten. Das andere ist diese untere Ebene hier. Da fehlt noch mein Unterstreichungsstrich. Das ist die untere Ebene. Und diese untere Ebene, da geht es um Dinge, die parallel zur oberen Ebene verläuft. Ja? Die untere Ebene beginnt an dem Tag, wo ich als Mensch ins Leben gerufen wurde mit meiner Geburt. Und hier geht es um Dinge, die uns in unserem täglichen Leben beschäftigen. Dinge, die wir tagtäglich konsumieren. Das können Beziehungen, Jobs, Freundschaften, Krankheiten, Prüfungen, volle Terminkalender bis hin zu Rechnungen, die wir bezahlen müssen und dem Mittagessen, das ich heute Mittag kochen soll. Das ist die untere Ebene. Und die passieren durch andere oder durch Situationen, in die wir hineinkommen, ob gewollt oder ungewollt. Zum Beispiel ein verregneter Tag, der meine Pläne einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe nicht drum gebeten, aber es ist passiert. Und wir Menschen, wir sind beschäftigt mit unserem Leben in dieser unteren Ebene. Und wenn wir vor Gott kommen, dann oftmals mit der Bitte, mit Problemen, die uns hier unten beschäftigen. Und ganz oft wollen wir, dass Gott uns aus dem Mist, in dem wir drin sind, wieder rausholt. Selten aber beten wir mit einer Leidenschaft für seinen Plan hier in der oberen Ebene. Doch Jesus, der lehrte uns beten. Und zwar in einer anderen Art. In Matthäus 6, 9 und 10 heißt es, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Wir müssen unsere Gebete in der oberen Ebene beginnen und Gott damit sagen, dass wir zuerst bereit sind, uns seinem Willen in der oberen Ebene zu fügen, bevor wir mit unseren Alltagsbitten beginnen. Und dann geht er über zu einer Bitte, die unsere untere Ebene betrifft. Und da heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Also so viel wissen wir jetzt über die obere und über die untere Ebene. Gott wird immer die Anliegen, die seine obere Ebene betreffen, durchführen. Und zweitens, Gottes Wort enthüllt uns die obere Ebene, während wir praktische Prinzipien fürs Leben in der unteren Ebene bekommen. Und drittens, und das ist irgendwie für mich ganz, ganz interessant, wie das funktioniert, irgendwie arbeitet Gott mit unseren Handlungen und Geschehnissen in der unteren Ebene, um seine Vision in der oberen Ebene zu erfüllen. Wie auch immer das funktioniert. Er benutzt unsere Fehler oder die Fehler anderer an uns, um irgendwie zu seinem Ziel zu kommen mit seinem Plan. Und es gibt keine Geschichte in der Bibel, die das besser beschreibt als die Geschichte von Josef. Und wer in der Bibel mitlesen möchte, ich werde die Geschichte von Mose jetzt ein bisschen erzählen. Die steht in 1. Mose 37. Und da war Mose 17 Jahre alt. Josef hatte 10 ältere Brüder. Und um ehrlich zu sein, die konnten ihn nicht sonderlich leiden. Ja? Es gab 2 Gründe. Der eine Grund, er war der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob, der auch Israel genannt wird. Und er gab ihm sogar einen bunten Mantel, um eine besondere Stellung von Josef herauszustellen. Und dann zweitens, der zweite Grund, warum Josef nicht so gemocht wurde in seiner Familie, war, Josef hatte Träume, und zwar Träume von Gott, in denen sich seine Brüder einmal vor ihm verbeugen und unterwerfen werden. Und eines Tages schickt Jakob Josef zu seinen Brüdern, die auf der Weide ihre Schafe hüten. Und die älteren Brüder, die sahen Josef bekommen und sie hatten jetzt die Idee, wie sie ihren Neid auf Josef, wie sie es ihm einfach mal heimzahlen konnten. Sie schnappten ihn, sie verkauften ihn für 20 Silberlinge an eine Karawane, die gerade vorbeizieht von Ismaelitern. Und dann tauchten sie diesen bunten Mantel in Ziegenblut und zeigten es Jakob und erzählten ihm, dass Josef von dem wilden Tier umgebracht wurde. Wenn jetzt nun einer unter euch denkt, er hätte schon Schwierigkeiten mit seinen Geschwistern zu Hause, dann denkt immer an Josef. Es geht nämlich noch schlimmer. Josef wurde dann nämlich als Sklave in Ägypten an einen Kämmerer des Pharao verkauft. Und der gehörte zur obersten Leibwache. Sein Name war Potiphar. In Kapitel 39, Vers 2, da heißt es dann, und der Herr war mit Josef und ihm glückte alles, was er unternahm. Obwohl Gott erlaubt hatte, dass seine Brüder ihn so misshandelten, war er mit Josef und segnete all sein Tun. Und ich möchte, dass wir uns alle gut merken, Josef, der hatte ein hartes Schicksal hinter sich und er lebte dort in Ägypten als Sklave, aber Gott war mit ihm und er segnete all sein Tun. Ab Vers 6 kommt dann schon der nächste Schlag gegen Josef. Es heißt dann nämlich, dass Josef sehr gut aussehend gewesen ist. Und das bemerkte natürlich auch Potiphars Frau. Die versuchte ihn zu verführen, aber er tut jedes Mal genau das Richtige und durch seine Aufrichtigkeit seinem Herrn gegenüber lehnt er diese Anträge ab und wird daraufhin zu Unrecht der versuchten Vergewaltigung angeklagt. Und darauf stecken sie Josef ins Gefängnis. Also wir sehen, Josefs Leben ist ein Hoch und ein Tief. Ein Hoch und ein Tief. Aber auch hier, ab Vers 21 heißt es, aber der Herr war auf Josefs Seite und er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesonnen war. Da denke ich mir doch, warum musste das jetzt alles geschehen? Hätte Gott nicht ein paar Tage vorher eingreifen können und Josef davor schützen? Aber nein, der Text zeigt uns, dass Gott Dinge zulässt und dann zeigt, wie er Gutes daraus entstehen lässt. Erst ist schon wieder ganz unten und dann gewinnt er das Vertrauen von diesem Gefängnisverwalter. Und nun wird Josef sogar Aufseher über alle anderen Gefangenen, obwohl er selber ein Gefangener ist. Und weiterhin schenkt Gott Josef zusätzlich die Fähigkeit, Träume zu deuten. Und während er 2 Jahre im Gefängnis ist und dort einigen Leuten die Träume deutet, kommt eines Tages der Ruf vom Pharao, dass Josef ihn seinen Traum deuten soll. Der Pharao hatte Träume, mit denen er nicht klarkam und seine ganzen Weisen wussten nicht weiter. Und dann hat jemand gesagt, da im Gefängnis, da sitzt einer, der kann es dir vielleicht sagen. Dann lesen wir ab Vers 14 in Kapitel 41. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef ließ sich die Haare schneiden, zog schöne Kleider an, trat vor den Pharao. Und der Pharao sagte, letzte Nacht hatte ich einen Traum und keiner kann ihn deuten. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort nachdem du sie gehört hast. Ich selber kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Also legt Josef dem Pharao den Traum aus. Und das heißt es, in den ersten 7 Jahren wird es mehr als genug Ernte geben und mehr als genug zu essen. Und danach werden aber 7 weitere Jahre folgen, wo die Erde keine Frucht mehr bringen wird und eine große Hungersnot wird entstehen. Und ich will dir sagen, ich glaube, das ist sehr hilfreich zu wissen, wenn du ein König bist und für dein Land verantwortlich bist. Ich glaube, jeder amerikanische Präsident oder jeder Bundeskanzler wäre dankbar für so eine Information, wenn ich ein Land führe. Die Bibel sagt uns, dass der Pharao Josef glaubte und ihn daraufhin zum zweithöchsten Mann an der Spitze von Ägypten heraufbeförderte. Und er dafür verantwortlich war, dass Ägypten für die bevorstehenden 14 Jahre gerüstet war. So einen Karriereschub, aus dem Gefängnis zum Vizekönig des Landes zu werden, das kann man nur aus Gottes Hand. Und Josef wusste das. Und wisst ihr was? Zu dieser Zeit war Josef schlappe 30 Jahre alt. In den ersten 7 Jahren sammelte Josef so viel Korn an, damit Ägypten die weiteren 7 Jahre der Hungersnot gut überstehen kann. Eins müsst ihr nämlich wissen, die ganzen anderen Länder um Ägypten herum, die wussten nichts von einer bevorstehenden Hungersnot. Und ich weiß nicht, ob ich mir das anmaßen kann, aber wir leben in einer Zeit, wo die ganze Welt in einer Epidemie lebt. Damals waren es Hungersnöte. Heute leben wir in einer Epidemie. Und Gott tut vielleicht in seiner oberen Ebene irgendwas damit. Selbst in dem Land Kanaan, wo Josefs Familie lebte, griff diese Hungersnot um sich und Jakob schickte seine Söhne nach Ägypten, um Essen zu kaufen. Und plötzlich standen sie ihm wieder gegenüber, Josef und seine Brüder. Die Brüder, die ihn verraten hatten. 22 Jahre sind vergangen seitdem und Josef war zu einem der mächtigsten Männer gereift. Und was nun in den nächsten paar Kapiteln in Genesis passiert, ist eine der liebevollsten Geschichten in der ganzen Bibel. Die Brüder erkennen Josef nicht und das aus 2 Gründen. Zum einen, es ist eine lange Zeit vergangen und zum zweiten, die Brüder erwarten nicht, Josef wiederzutreffen. Und als nun nach einigen Kapiteln Josef sich zu erkennen gibt, was sagt er dann? Er sagt, ich vergebe euch. Und ich frage mich immer, wie kann er das tun? Wie kann er ihnen einfach sagen, ich vergebe euch? Nach all dem, was ihm zugestoßen ist, wie kann er ihnen da vergeben? All das Leid, all die Bitterkeit, all der Ärger, den er wegen seinen Brüdern hatte. Wie konnte er ihnen da einfach vergeben? Und die Antwort darauf, Josef erfasste diese obere Ebene. Josef hat verstanden, dass Gott etwas tut in dieser oberen Ebene. Er verstand diesen höheren Plan, den Gott verfolgte. In Kapitel 45, 3 sagt Josef, Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und ich würde es lieben, wenn nach so vielen Jahren der Trennung mein Sohn zuerst nach seinem Vater fragt. Das zeigt diese unglaubliche Liebe, die Jakob und Josef miteinander verband. Doch seine Brüder, die konnten ihm nicht gleich antworten. Die waren total schockiert. Die waren total von der Rolle. Und dann sagt Josef, kommt doch näher. Ich bin's, euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, sogar sagt er. Macht euch nicht mal Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Und jetzt hört mal gut hin. Er hat mich vorausgeschickt, um Leben zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überleben werdet. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Was Josefs Brüder in der unteren Ebene ihm angetan haben, das war total falsch. Und es zog lebenslange Konsequenzen mit sich. Schmerz, Schuld, Ärger, Depressionen, die der Vater Jakob wahrscheinlich durchlitten hat. Das waren die Begleiterscheinungen, damit Gott seinen Plan in der oberen Ebene in Erfüllung gehen lassen kann. Und jetzt frage ich mich, warum hat Gott nicht einfach diese Hungersnot verhindert, um Israel zu retten und seinen höheren Plan mit Israel in Erfüllung gehen zu lassen? Auch wir könnten uns jetzt fragen, warum muss uns jetzt so ein blöder Virus treffen? Warum legt er unsere Welt so lahm? Warum sterben so viele Menschen dadurch? Wir müssen bedenken, es geht nicht immer um mich und es geht nicht immer um dich. Und es geht auch nicht immer um die Israeliten. Die Hungersnot, die hatte ihren Sinn. Wie wahrscheinlich auch Corona irgendwo seinen Sinn hat. Auch für Menschen, die in den umliegenden Ländern, auch wenn wir diesen Sinn erstmal nicht verstehen. Als ich damals in der 9. Klasse sitzen geblieben bin, da fühlte ich mich wie ein absoluter Versager. Und irgendwie verstand ich nicht, warum das passieren musste, weil ich eigentlich nur wegen einer 5 sitzen geblieben bin. Und Englisch wurde danach mein Lieblingsfach. Ich verstand Gott nicht, warum er das zugelassen hat. Und ich sage euch, für jemand von euch, die immer durchgekommen sind, für einen Teenager wie mich, war das ein schmerzhafter Einschnitt in meinem Leben. Und wenn ich heute auf die Jahre, die daraufhin folgten, zurückblicke, kann ich sagen, Gott hat angefangen ab da an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Er hat da nämlich angefangen, mich reifen zu lassen. Und wahrscheinlich hätte ich den Hagi nie kennengelernt, wenn ich nicht in diese Klasse gekommen wäre, wo er dann dazugekommen ist. Und von da an verstand ich, warum Gott Dinge in unserem Leben zulässt, die auch wehtun und unerfreulich sind. Und ich dachte nur an mein Problem in der unteren Ebene, während Gott mich gebrauchen wollte, in der oberen Ebene zu helfen, Hagis Seele zu retten. Und ein weiteres, was diese Hungersnot tut, ist wieder mal ein Zeichen, wie Gott sein Volk rettet. Nicht dieses Volk soll groß von sich denken, sondern von ihrem Gott sollen sie groß denken. Und er setzte Josef zur richtigen Zeit an diesen richtigen Ort. Und nun irgendwo in dieser ganzen Lebensreise begreift Josef die Idee Gottes von der oberen Ebene. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass sehr wenige Menschen das je begreifen und sehr wenige damals und sehr wenige heute begreifen diese obere Ebene Gottes. Und das ermöglicht Josef, sich durchzuringen, all diesen Müll, den seine Brüder ihm angetan, einfach hinter sich zu lassen und zu sagen, ich vergebe euch. Und für die unter uns, die schon durch viel in ihrem Leben gegangen sind, die wissen, dass durch Not und Niederlagen wir reifen und heranwachsen. Denn Gottes Trainingsfeld sind die harten Zeiten. Die harten Zeiten unseres Lebens, da macht Gott was in unserem Leben. Wo er uns formt zu Werkzeugen, die für ihn nützlich sind. Josef muss irgendwo erkannt haben, dass die harten Zeiten in seinem Leben seine Vorbereitung für diese große Aufgabe gewesen ist, die er später einnehmen sollte. Und Josefs Geschichte beginnt, wo er 17 gewesen ist. Und er wird im Alter von 39 wieder mit seiner Familie zusammengeführt. Und 22 Jahre haben ihn diese volle Hingabe an Gott gekostet. Aber das ist noch nicht das Ende. Als Jakob starb, dachten seine Brüder nämlich, dass Josef jetzt mit ihnen abrechnen würde. Dass er nur darauf gewartet hätte, bis Jakob die Augen schließt, um sich dann an ihnen zu rächen. Und es zeigt mir, dass die Brüder immer noch mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen sind und gelebt haben. Und die haben nie diese obere Ebene verstanden. Und als Josef davon Wind bekommen hat, was seine Brüder befürchteten, sagt er in Kapitel 50, Vers 19, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Und durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und für eure Familien sorgen. Und dann sagt die Bibel uns, dass Josef 110 Jahre alt geworden ist. Er opferte 22 Jahre seines Lebens und nun genießt er dafür 73 Jahre in Freude mit seiner Familie. Und es heißt in Vers 23, dass Josefs Enkel auf seinen Knien saßen. Und der Schreiber von dieser Geschichte drückt es so schön aus, wo Enkelkinder hingehören, auf die Knie ihrer Großväter. Josef hatte noch 73 schöne Jahre, die er so verlebte, weil er begriff, was es heißt, ein Leben im Bewusstsein zu leben, dass es diese obere Ebene gibt. Es machte ihm möglich, diese Dinge zu überleben, die seine Brüder und Potiphas Frau ihm angetan hatten. In der unteren Ebene, weil er diese obere Ebene einfach nie aus seinem Blickfeld verloren hat. Und was auch immer für schlimme Dinge in deinem Leben passieren, ich kann dir sagen, das ist noch nicht das Ende. Einige von uns heute, die müssen das heute dringend hören. Für einige von uns verläuft das Leben gerade nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Vielleicht hast du einige Fehler gemacht, aber das sind auch viele Fehler, die vielleicht an dir gemacht worden sind, die andere dir zugefügt haben. Und vielleicht weißt du nicht, was du tun sollst. Und ich sag dir, was du tun sollst. Tu das, was Josef tat. Begreif, dass die untere Ebene, in der du dich befindest, nicht alles ist. Lebe für die obere Ebene. Wenn unser Leben gut verläuft, dann halten wir uns gern und leicht an die Prinzipien der Bibel. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist es die obere Ebene, die dich überwinden lässt. Ganz nebenbei, das ist das, was die amerikanischen Sklaven damals am Leben erhielt. weiß nicht, ob ihr euch da viel mit Gospels mal auseinandergesetzt habt, aber wenn ihr mal so ein Lied wie Swing Low Sweet Chariot, Coming Forward to Carry Me Home, so ein Lied, wenn ihr das mal googelt und euch die Texte anschaut, dann werdet ihr sehen, diese Menschen lebten ein beschissenes Leben in der unteren Ebene und es war schrecklich ohne Hoffnung, dass sich je irgendetwas ändern würde in ihrem Leben. Für die meisten von ihnen veränderte sich auch nichts. Die starben in ihrem Sklavenleben. Sie wurden als Sklaven geboren und sie starben als Sklaven. Aber sie waren geborgen in der oberen Ebene Gottes. Und das drücken diese Liedtexte auch so aus. Das gab ihnen Hoffnung, einmal in die Stadt zu kommen, die Gott für sie vorbereitet hatte, das neue Jerusalem. Und ich denke, was Gott von uns möchte, ist, dass wir an der Stelle leben, wo Gott uns hingestellt hat. Wir wollen wie Josef nicht aufgeben, sondern durchhalten, weil wir auf was Besseres hoffen. Weil wir wissen, alles, was uns hier in der unteren Ebene geschieht, dient dazu, dass Gott in der oberen Ebene seinen Plan in Erfüllung gehen lässt. Und glaube nicht, er hätte dich da unten vergessen. Ob gute oder schlechte Jahre, fette Ernten oder Hungersnot, Corona oder nicht Corona. Ich will dich fragen, willst du an der Stelle stehen, wo er dich haben will? Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Jesus, du bist so groß und du bist so mächtig. Und wir, die wir uns oftmals so viel auf unsere Intelligenz und auf unser Können einbilden, merken immer wieder, wie nichtig wir sind und wie klein wir sind. Und doch hast du uns hier unten nicht vergessen. Und doch hast du einen Plan mit uns. Und auch wenn Leid und Not Teil dieses Planes ist, Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst. Und wir bitten dich für alle, die jetzt schwere Zeiten durchmachen, für alle, die in Not und in Leid leben. Lass, dass sie den Blick auf die obere Ebene bekommen. Lass, dass wir es nicht vergessen, dass dein Plan gut mit uns ist. Und wir danken dir, dass du uns hilfst und dass du uns diese schönen Jahre auch schenken wirst. Und wir freuen uns, einmal bei dir zu sein. Danke, Herr Jesus. Amen.